Und ich würde gerne nochmal beten, jetzt auch zum Abschluss des Lobes. Herr Jesus, Vater im Himmel, danke für das, dass wir in deinem Reich eine Rolle spielen, dass wir für dich wichtig sind, dass wir ein Ton sind in der Melodie, die du schreibst, in dem, was du vorhast in dieser Welt. Danke, dass wir Grund haben, dich zu loben, dich zu preisen, weil es uns gut geht, weil du versorgst, weil du uns in eine wunderbare Welt gestellt hast und weil du uns diese Gemeinschaft schenkst, die wir jetzt hier miteinander haben in diesem Gottesdienst. Danke, dass wir untereinander Gemeinschaft haben, aber dass du auch gegenwärtig bist durch deinen Geist. Und das will ich dich bitten, dass du redest durch das, was ich sage, durch das, was wir lesen, dass du einfach bei jedem jedem das sagst, was er braucht und was gut tut für ihn, was ihm gut tut. Amen. Ja, es geht jetzt in der Predigt geht's nicht so sehr um Taufe, weil wir ja eine Predigtreihe haben. Ich weiß gar nicht, hier wahrscheinlich auch mit Lücken. Aber die Predigtreihe, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert oder ob es auch aufgefallen ist, Fragen, die unser Leben verändern. Es geht um Fragen, die Jesus gestellt hat und ich muss gestehen, ich liebe diese Predigtreihe, weil ich das Thema Fragen spannend finde. Wir wissen ja von Jesus, Jesus war ein guter Geschichtenerzähler, Gleichnisse, Beispiele konnte er wunderbar erzählen, aber Jesus war auch ein sehr guter Fragensteller. Natürlich auch jemand, der Fragen beantworten konnte, aber da wissen wir, wenn wir in die Evangelien schauen, weiß nicht, ob schon mal jemand so nachgezählt hat, wie viele Fragen wurden denn an Jesus gestellt? Hat jemand so eine Ahnung oder mal raten? Wie oft wurde Jesus etwas gefragt?
50?
150 Mal ungefähr. Wie viel hat er tatsächlich direkt oder so beantwortet davon? Die Hälfte? Keine? Haben wir jetzt eine weite Range? Ja, nein, also ganz und gar nicht, sondern je nachdem, wie man zählt, 3 bis 8 Fragen hat er tatsächlich direkt beantwortet oder dann eben mit Geschichten und so weiter. Aber Jesus hat vor allem viele Fragen gestellt. Je nach Zählweise auch wieder, Jesus hat über 300 Fragen gestellt. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, das denke ich mal, die das so gesagt haben, haben das gemacht. Über 300 Fragen, die Jesus gestellt hat und eine Frage, die er öfters gestellt hat, diese Frage, was willst du, dass ich für dich tun soll? Aber auch sonst hat Jesus Fragen gestellt und ich habe da beim drüber nachdenken nochmal gemerkt, Fragen stellen ist eine richtig gute Sache. Das ist was Tolles, wenn einem Menschen auch eine Frage stellen, es gibt natürlich das, die sind dann ganz neugierig und fragen und denken, was willst du von mir? Aber letzten Endes ernste Fragen, nachdem wie es jemand geht und so, das wertet den Menschen ja auf. Fragen stellen ist etwas wirklich Gutes, weil es dem Menschen eine Würde gibt. Weil es einlädt in einen Dialog. Jetzt eine Predigt, oder wenn man zugetextet wird von irgendjemand bei einem Fest oder wo man ist, da geht's dann irgendwann so, wie ich es mal in der Schule für so eine Elternsache gelernt habe, zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus, ich mache mir nichts draus. So sollten Kinder lernen, mit Beleidigungen umzugehen. Das ist eine Predigt eigentlich ungeschickt. Sollte nicht so sein, aber wenn wir zugetextet werden, ist es eher so, dass es tatsächlich vieles auch durchrauscht. Jetzt, wenn Fragen gestellt werden, dann denkt man viel eher drüber nach. Man ist selbst herausgefordert, etwas zu tun, zu sagen, einfach sich Gedanken zu machen. Und das war schon mal in der Vorbereitung für mich das erste Learning, wie man heute so sagt. Hab da was dabei gelernt und gedacht, ja, wenn wir das nun wieder auch mehr gut tun würden, Fragen zu stellen, Interesse zu haben. Jesus hat Menschen Fragen gestellt, weil er Interesse hatte an dem, was die Menschen beschäftigt hat und weil er Menschen natürlich zum Nachdenken anregen wollte. Und das ist etwas Gutes. Und ich glaube, das tut uns, ich bin überzeugt davon, das tut uns als denen, die Jesus nachfolgen, auch gut, das Fragen zu stellen, Menschen ernsthaft, ehrlich Interesse entgegenzubringen und dann zu fragen. Und oft ist es ja doch so, bei mir zumindest, und vielleicht kennt ihr das auch, wir reden lieber selber viel und erzählen und was wir oft erlebt haben, wahrscheinlich geht es vielen so, man ist im Gespräch mit jemandem und man erzählt, also mir geht so und so und würde vielleicht gerne noch ein bisschen mehr so von seinem Herz öffnen und dann kommt ganz schnell, dass der andere sagt, ah ja, ja, das kenne ich, ging mir auch so und dann ist er wieder bei sich und erzählt von sich. Aber Jesus hat viele Fragen gestellt und von daher, das finde ich schon mal gut und wäre schön, wenn wir das vielleicht auch wieder lernen, zu sagen, ich will wirklich ernsthaft Fragen stellen. Jesus auf jeden Fall, wie gesagt, 300 Fragen ungefähr hat er gestellt. Unter anderem auch die Frage, um die es heute geht, eine Frage, die wir untereinander, glaub uns nicht so oft stellen. Nämlich diese Frage, wo ist euer Glaube? Oder die Frage, wie geht's dir denn gerade geistlich? Wie geht's dir denn gerade in deiner Beziehung zu Jesus? Wie geht's dir denn gerade im Glauben? Ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal gefragt wurdet. So wirklich ernsthaft? Ja, die Frage kann man, glaube ich, auch nicht ernsthaft stellen. Wie geht's dir denn gerade geistlich? Wie geht's dir denn in deiner Beziehung zu Jesus? Ich nehme das so wahr, dass wir diese Frage selten stellen. Wir reden über vieles und fragen nach Gesundheit und was alles so und reden über Wetter, Fußball zurzeit und was es an Themen gibt. Aber diese Frage, wie geht's denn deinem Glauben? Oder wie geht's dir in deiner Beziehung zu Jesus? Kommt in meiner Wahrnehmung selten vor. Oder ich muss gestehen, ich stelle die Frage auch selten, woran das auch immer liegen mag. Aber Jesus stellt diese Frage, wo ist euer Glaube? Und zwar in einem Erlebnis, wo er die Jünger mit hineinnimmt. Und ich lese uns das mal vor, nämlich in Lukas 8. Ich glaube auch noch hier, genau, Lukas 8, 22 bis 25. Und es gibt den Text nicht hier vorne, nur zum Zuhören oder selber aufschlagen. Und zwar, schreibt Lukas hier. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot. Er sagte zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer des Sees fahren. So legten sie vom Land ab. Unterwegs schlief Jesus ein. Plötzlich wühlte ein Sturm den See auf. Ein Fallwind von den Bergen. Wasser schlug in das Boot und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger gingen zu Jesus und weckten ihn. Sie riefen, Meister, Meister, wir gehen unter. Jesus stand auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger, wo ist euer Glaube geblieben? Da fürchteten sie sich und staunten zugleich. Sie fragten sich, wer ist er eigentlich? Er befiehlt dem Wind und den Wellen und sie gehorchen ihm. Also das ist so die Geschichte, dieser Zusammenhang, in dem Jesus diese Frage stellt, wo ist euer Glaube? Und weil wir diese Frage, wie gesagt, nach meiner Wahrnehmung so selten stellen wollen, will ich heute vor allem mal mich mit dieser Frage beschäftigen und nicht so sehr in die Details der Geschichte eintauchen. Könnte man auch ganz viel dazu sagen, ganz viel auch rausziehen. Aber wollen mal bewusst heute bei dieser Frage bleiben, wo ist euer Glaube oder wie geht's denn deinem Glauben, deiner Beziehung zu Jesus? Wie ist es denn mit dem Vertrauen in das, was Gott kann und wer Jesus ist? Weil diese Frage nach unserem Glauben ist ja vielschichtig, hat mehrere Aspekte. Das ist nicht so eine einfache Frage, wo man mit einer kurzen Antwort antworten kann, sondern da steckt schon mehr dahinter. Und es ist auch spannend und interessant, dass uns in der Bibel diese Geschichte von der Sturmstillung in allen drei Synoptikern, sprich Matthäus, Markus und Lukas, in allen drei der ersten drei Evangelien erzählt wird und diese Frage, die Jesus stellt, jedes Mal ein bisschen anders gestellt wird oder überliefert wird. Das heißt, jeder Autor des Evangeliums hatte ein bisschen eine andere Zielrichtung mit dieser Frage. Und ich denke auch, dass diese Unterschiede ein Stück weit auch diese Breite ein Stück weit abdecken, was das heißt, die Frage, oder was das alles bedeuten kann, diese Frage danach, wo ist denn dein Glaube, wie geht's denn deinem Glauben? Wir gucken uns das mal an. Also wir haben Lukas 8,25, die Frage, wo ist euer Glaube? In Markus, da ist es in Markus 4, wo diese Geschichte erzählt wird, wird die Frage also so überliefert, so formuliert, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Markus hat eine andere Stoßrichtung, ein anderes Ziel mit der Frage und diese Frage eben mal ernst zu nehmen, sagen, okay, was ist jetzt da der Unterschied oder was ist jetzt hier auffällig? Zunächst einmal wird hier ja deutlich, dass Jesus mal davon ausgeht und sagt, wo ist denn jetzt euer Glaube? Habt ihr überhaupt Glaube? Habt ihr überhaupt Vertrauen in mich? Habt ihr noch keinen Glauben, ist die Frage, die Jesus hier hat. Was seid ihr so furchtsam? Das ist in allen auch ähnlich. Aber eben diese Frage, habt ihr noch keinen Glauben? Da ist der Tadel interessanterweise auch tatsächlich am schärfsten hier im Markus. Weil Jesus mit dieser Frage sagt, ja, wo ist jetzt euer Glaube? Habt ihr Glauben? Und das Spannende ist ja, dass diese Geschichte zwar ziemlich am Anfang des Lebens mit Jesus und des, wo sie mit Jesus unterwegs waren, ist, und trotzdem haben sie schon Verschiedenes erlebt, dass Jesus Aussätzige geheilt hat, einen Gelähmten geheilt hat, dass Jesus am Sabbat geheilt hat. Das haben sie schon erlebt. Sie haben schon an verschiedenen Stellen Jesus erlebt, was er kann und was für Möglichkeiten und Fähigkeiten er hat. Aber jetzt in dieser Situation haben sie wohl nach dieser Frage keinen Glauben. Und das ist einmal so die Frage, hast du Glauben, hast du Vertrauen in das, was Gott kann, wer Jesus ist, was Christsein ausmacht? Hast du schon mal erlebt, dass Gott eingegriffen hat in deinem Leben und dir Gutes getan hat, dich bewahrt hat, dir herausgeholfen hat? Und so würde ich die Frage auch hier bei Markus verstehen, nochmal nachzufragen, für sich persönlich zu überlegen, wo habe ich Jesus schon alles erlebt? Wo habe ich Gott schon alles in meinem Leben erlebt? Und das wäre ja auch nach dem, wie geht es deinem Glauben, ein Aspekt. Sagen, okay, ich habe schon manches erlebt und ich bin überzeugt davon, dass alle von uns schon was erzählen könnten oder erzählen können über das, wo sie Jesus erlebt haben. Um dann darüber vielleicht auch wieder neu ins Staunen zu kommen. Sich zu freuen und dann zu sagen, und dann zu merken, doch, ich habe Glaube, trotzdem manchmal auch Angst, aber ich habe schon viel und einiges mit Gott erlebt. Weil das unseren Glauben ja auch stärkt, unser Vertrauen stärkt, das sich darüber Gedanken zu machen. Und wir haben, glaube ich, wirklich ja viel Grund, dankbar zu sein. Bei all dem, was man vielleicht auch jammern kann, aber es gibt wirklich viel. Meine Frau und ich, wir sagen es uns immer wieder, es geht uns fast jedes Wochenende so, am Abend oder am Sonntagabend im Bett nochmal, wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, dass wir sagen, es ist faszinierend, wie gut es uns geht in unserem Land, trotz allem noch. Und was wir auch schon alles erlebt haben, mit unseren Kindern, selbst, persönlich, Bewahrung. Und wenn man sich dann noch Gedanken macht drüber, was wir alles gar nicht mitgekriegt haben, wo Gott was für uns getan hat. Faszinierend. Also dieser Gedanke, diese Frage, wie geht es in deinem Glauben, mal als Anlass zu nehmen, zu überlegen, okay, was habe ich schon alles Tolles mit Gott erlebt, um ihm dafür zu danken und ihn zu loben dafür. Eine etwas andere Richtung geht es bei Matthäus. Matthäus formuliert die Frage, die Jesus gestellt hat oder überliefert und schreibt die Frage so auf, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Hier kommt also das Furchtsam kommt auch wieder, aber es kommt diese Frage nach der Größe des Glaubens. Ihr Kleingläubigen. Und Matthäus verwendet diesen Begriff kleiner Glaube, großer Glaube oder Kleinglaube an verschiedenen Stellen. Da geht Matthäus wohl davon aus, doch, es ist Glaube da, aber jetzt ist der Glaube gerade für die Situation, für das, was gerade an Herausforderungen, an Schwierigkeiten vielleicht da ist, ist zu klein. Was heißt das jetzt, ein kleiner Glaube oder ein großer Glaube? Was ist jetzt da so der Unterschied? Weil auch hier ist es ja so, die Jünger haben schon einiges mit Jesus erlebt und hatten schon Erfahrungen mit Jesus gemacht, also haben Glauben, haben Vertrauen in das und Wissen von dem, was Gott kann. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen großem und kleinem Glauben? Ich möchte es mal so versuchen, praktisch zu machen. Kleiner Glaube klingt vielleicht so oder ähnlich. Ich weiß, dass Gott da ist, dass Gott allmächtig ist, aber die Situation, in der ich jetzt gerade bin, die ist zu gefährlich. Da kommen gerade zu viele Wellen, so wie die Jünger das erlebt haben. Das ist jetzt gerade zu viel. Ich glaube schon, dass Gott da ist und dass Gott alles kann irgendwie, aber jetzt gerade in der Situation, weiß ich nicht, ob das wirklich so kommt oder nicht und ob ich es Gott zutraue und ob ich es bereit bin, auch so anzunehmen, wie Gott es möchte. Ich würde sagen, großer Glaube klingt dann eher so, ja, die Situation ist echt schwierig. Die Wellen kommen über uns, das übersteigt unsere Kraft, meine Möglichkeiten, aber ich habe einen Glauben an den großen Gott, wie Hudson Taylor das ja formuliert hat. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Großer Glaube klingt dann eben eher so, es sagt, die Situation ist schwierig, aber ich weiß, Gott ist groß und deshalb, und Gott ist mächtig und deshalb gehe ich auch mutig weiter und gehe auch mutig voran. Großer Glaube weiß um die Herausforderungen des Lebens, einer Situation, aber nimmt sie an, weil er weiß, dass Gott im Hintergrund ist. Und ganz praktisch könnte es vielleicht so aussehen, wenn hier, weiß nicht, was gerade so Themen sind vielleicht, aber wenn hier gefragt werden würde in der Gemeinde, wir haben 2, 3 Leute, die würden gern in einen Hauskreis gehen und wir haben aber keinen Platz mehr in einem bestehenden Hauskreis. Wer wäre denn bereit, einen Hauskreis zu leiten, zu öffnen, anzufangen? Können wir sich ja mal denken. Es kommen Leute dazu, sagt, da wäre es gut, wir hätten eine neue Gruppe, wer übernimmt die? Da gibt es natürlich viele Fragen, ne? Habe ich die Zeit? Kann ich das überhaupt? Traue ich mir das zu? Was mache ich, wenn die Fragen stellen und ich habe keine Antwort? Und wer bin ich, dass ich da Verantwortung übernehme? Und da würde ich so sagen, kleiner Glaube klingt so, ja, irgendwie braucht es da jemand, aber nein, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich traue mir das nicht zu. Großer Glaube oder Glaube an einen großen Gott würde vielleicht sagen, ja, ich weiß um die Herausforderung zeitlich und ob ich immer eine Antwort weiß. Aber weil ich weiß, dass Jesus dabei ist und weil das jetzt dran ist, nehme ich die Herausforderung an. Ich würde sagen, großer Glaube ist ein Glaube, der den Mut hat, Herausforderungen anzunehmen. Wo er weiß, das ist dran, das ist möglich. Und das kommt ja immer wieder mal vor, dass wir sagen, eigentlich wäre jetzt da diese Aufgabe, aber wir lassen es lieber, warum auch immer. Größer Glaube, der Glaube an den großen Gott ist der dann sagt, okay, ich nehme die Herausforderung an. Weil es ist mit dem Glauben ein Stück weit schon auch so wie mit Muskeln. Muskeln wachsen, wenn sie betätigt werden. Deswegen gehen ja wahrscheinlich von euch auch die Hälfte ins Fitnessstudio. Naja, wahrscheinlich nicht, aber manche vielleicht. Und dann werden die Muskeln benutzt und dann wachsen sie hoffentlich. Doch, das tun sie. Mein Sohn ist ganz stark drin und er ist inzwischen, sieht gut aus. Also Glaube ist auch so. Glaube wächst, wird größer oder das Vertrauen wird gestärkt, wenn wir Schritte wagen. Vor vielen Jahren, als meine Frau und ich, wir waren ja, bevor wir in den Bezirk zuvor gegangen sind, zum Jahrtausendwechsel in Kanada für 9 Monate, das war einmal schon so ein Glaubensschritt. Aber als wir zurückgekommen sind, es darum ging, eine neue Stelle anzutreten und da zu gucken, wie geht's weiter, hat uns ein alter, weißer Freund gesagt, sucht euch eine Aufgabe aus, die größer ist, wie das, was ihr euch vorstellen könnt. Weil dann braucht ihr Gott. Dann braucht ihr Glauben. Wenn wir nur das tun, was wir eh schon können, brauche ich nicht groß Glaube. Weil dann habe ich es ja im Griff, dann kann ich es. Glaube, großer Glaube, ist die Herausforderung. Wir haben damals in Welzheim wirklich auch viel gelernt und viele Herausforderungen auch erlebt. Nicht nur Schönes, aber sind sehr gewachsen da drin. Und auf der anderen Seite muss ich im Rückblick sagen, ich habe manche Chancen im Glauben zu wachsen auch verstreichen lassen. Weil ich den Mut nicht hatte oder die Lust nicht hatte, was auch immer, Dinge auch mal zu wagen, anzugehen. Also bei Matthäus eher so diese Herausforderung, diese Einladung, mutig Dinge doch mal anzupacken. Mal einen Schritt zu gehen in eine Ungewissheit mit dem Wissen, dass Gott dabei ist, uns nicht auf mein Können, auf meine Größe ankommt, sondern auf das, dass ich einen großen Gott habe, der auf meiner Seite ist. Und wir haben unten, gehen wir noch zu Lukas 8 jetzt hier auch nochmal, wo ist euer Glaube so formuliert und überliefert und gibt uns Lukas die Frage mit, wo ist euer Glaube? Also auch hier ist es so, dass die Jünger schon Glauben haben. Sie haben manches erfahren, manches erlebt mit Gott. Und jetzt, Lukas fragt eher so jetzt für die ganz praktische Situation. Jetzt gerade in dieser Situation hier im Boot, wo die Wellen reinkommen, wo es schaukelt, wo es richtig schwierig wird. Wo ist jetzt da euer Glaube? Wo ist jetzt da euer Vertrauen? Für die Schwierigkeit der Situation wussten sie jetzt nicht so recht, was das soll. Und dafür hat der Glaube ein Stück weit nicht gereicht. Ich stelle mir das so vor, hätte Jesus noch gefragt nach der Predigt, und da war Predigten vorneweg und so, hätte die Jünger gesagt, hey, wie steht's mit eurem Glauben? Mir zu vertrauen, dass ich alles kann. Ich bin überzeugt, bevor sie ins Boot gestiegen sind, die Jünger hätten alle gesagt, super, also klar, du bist der Größte, du kannst alles, wir trauen dir alles zu. Also da wäre klar gewesen, wo ihr Glaube ist, ganz bei ihnen, und ja, kein Thema. Jetzt in dem Sturm, und Jesus schläft auch noch, und ich glaube ja, dass die Jünger gesagt haben, Jesus, wir fahren hier über den See, das kriegen wir hin, leg du dich mal hin und schlaf. Also, ich glaube, die waren selber schuld, dass Jesus da schläft. Aber Jesus schläft da, sie kriegen das nicht mit, und da rutscht ihnen der Glaube in die Hosentasche, wenn man das so sagt. Da plötzlich sagen, und, oh, jetzt. Jesus ist zwar mit dabei, aber er schläft. Was soll da werden? Und jetzt verlieren sie, oder, ja, der Glaube rutscht, wie gesagt, in die Hosentasche und sie kriegen es mit der Angst, Todesangst. Jetzt im Sturm, in dieser schwierigen Situation, ist ihr Glaube plötzlich weg. Und Jesus fragt danach, wo ist jetzt euer Glaube? Wo ist jetzt euer Vertrauen? Und ich finde das Spannende bei dieser Frage nach unserem Glauben, nach unserem Vertrauen, nach dem, wie wir mit Gott unterwegs sind. Wir haben ja eigentlich immer ein Stück weit diese beiden Pole, diese beiden Extreme. Auf der einen Seite, wie am Anfang des Bootsfahrt, klar Jesus, du kannst alles, ich traue dir alles zu. Und dann gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, oh, das geht nie und nimmer gut aus. Ich glaube, zwischen diesen beiden Polen ist ein Stück weit unser Glaube und unsere Beziehung zu Jesus, unser Vertrauen steht dazwischen drin. Es gibt die Nächte, wo wir ruhig schlafen wie Jesus im Boot, auch wenn es manches turbulent ist, wenn manche Fragen sind, wo wir einschlafen, weil wir wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Gott ist dabei und alles ist gut. Aber ich glaube, wir alle kennen auch diese Nächte, wo wir wach liegen und denken, wie soll das werden? Das geht nie und nimmer gut aus. Was soll ich machen? Wie soll's? Beide Pole. Oder eben, manchmal sind wir wahrscheinlich ganz mutig mit unserem Glauben und sagen, jawohl, jetzt packe ich das an, ich übernehme diese Aufgabe, ich mache das. Und dann gibt's aber auch wieder diese andere Seite, wo wir voller Verzagen sind, sagen, oh, ich kann gar nichts und ich mache gar nichts, ich fasse lieber nichts an. Ich glaube, das ist die Spannung unseres Glaubens. Das sehe ich hier bei Lukas ein Stück weit. Diese Frage nach unserem Glauben ist in diese Spannung eingebettet. Zwischen diesen beiden Polen. Und die Jünger haben das ja auch erlebt. Einmal sind sie gekommen und haben gesagt, Jesus, wir können Dämonen austreiben. Wir haben Leute geheilt. Wir haben blinde Sehen gemacht. Wahnsinn, super. Und waren total begeistert. Und dann, ein paar Kapitel später, kommt Jesus mit 3 Jüngern vom Berg der Verklärung. Und die anderen Jünger müssen sagen, da ist ein Papa gekommen mit seinem Sohn und wir konnten nicht helfen. Oder der Petrus, hier, auch große Angst, und ich finde es immer faszinierend, eine meiner der faszinierendsten Geschichten finde ich in der Apostelgeschichte, als Petrus gefangen ist und im Gefängnis ist und er weiß, es sind schon Christen wegen ihrem Glauben getötet worden und er weiß, am nächsten Tag ist die Verhandlung und ich werde vielleicht auch getötet für meinen Glauben. Da heißt es dann, dass Petrus geschlafen hat, die Gemeinde hat gebetet. Und dann kommt ein Engel, es wird hell in dem Raum und der Engel stieß ihm in die Seite. Das heißt für mich, der Petrus hat tief geschlafen. Der hat so tief geschlafen, dass er nicht aufgewacht ist, obwohl es ganz hell wurde da im Raum. Also er hatte sich keine Schlaf, er hatte deswegen, dass er am nächsten Tag vielleicht umgebracht wird für seinen Glauben, hat ihm keine schlaflose Nacht bereitet. Es wäre bei mir sehr wahrscheinlich ganz anders gewesen. Also da auch wieder Angst, auch bei, als er Jesus verleugnet hat, unglaublich große Klappe und dann Angst und hier dann diesen Mut oder ja, dass er schlafen kann. Also unser Glaube ist immer so zwischen diesen beiden Polen. Diese Spannung leben wir. Und die Frage ist ja, wie ist das da mit unserem Glauben? Weil das Tolle ist ja, und darauf geht es in allen 3 Berichten ja hinaus, die Frage, wo ist euer Glaube, ist eigentlich die Frage danach, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus jetzt für dich? In deiner Herausforderung, in deiner Krise. Weil Jesus ist ja mit im Boot. Auch wenn er schläft gerade, aber Jesus ist mit im Boot und spannend ist, in allen 3 Berichten endet der Bericht ja mit dieser Frage unterschiedlich formuliert, wer ist dieser, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorsam sind? Das ist die eigentliche Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für mich? Ist Jesus für mich ein guter Mensch, ein Weisheitslehrer oder ist Jesus für mich der Sohn Gottes, der alle Macht hat? Und dann auch die Frage, wo ist Jesus für dich? Wir haben ja dieses Bild daneben dran. Man sieht es leider nicht so richtig gut, aber ich habe dieses Bild bewusst genommen, nicht weil es einfach halt gut passt, sondern weil ich selbst mit dem Bild was erlebt habe. Einmal, das ist von, weiß jemand, von wem das Bild ist? Von Rembrandt, genau. 1633 hat er das Bild in Amsterdam gemalt. Und er ist ja da auch, das sind nämlich 13 Jünger drauf. Jesus ist auch, Rembrandt hat sich ja in ganz vielen Bildern selbst mit reingemalt. Aber ich habe mal in einer Zeit, wo es bei mir wirklich viel war und auch manches schwierig war, hatte ich geistliche Begleitung in Anspruch genommen. Das heißt, ich habe mich regelmäßig mit einer Person, die da geschult war, online getroffen und wir haben einfach eine Stunde einfach gesagt, stille Zeit miteinander gemacht. Angeleitet ein Stück weit von der Person. Und da hatten wir zum Beispiel Visio Divina, so nennt man das, gemacht, ein Bild angeguckt und einfach im Gebet auch gefragt, hey Gott, gibt's was du mir durch dieses Bild zeigen willst? Und mir ging's dann so nach ein paar Minuten, dass ich dachte, eigentlich hätte ich erwartet, die gucken alle ganz ernst und ganz ängstlich und sind alle am Verzweifeln, aber als ich so die Bilder, die Gesichter angeguckt habe, dachte ich, nee, die sehen gar nicht so verzweifelt aus. Und für mich war dann so das, was ich für mich mitgenommen habe, war, hey, die haben gar nicht so die Angst, die lassen sich nicht lähmen von dem Sturm, weil sie wissen, Jesus ist mit im Boot. Und für mich zu sagen, ich hätte es gern, dass der Sturm weg ist, aber das Leben hat nun manche Stürme, manche Herausforderungen für uns. Aber wenn Jesus mit im Boot ist, dann ist alles gut. Dann muss ich mich nicht lähmen lassen von dem, was ist. Dann kann ich das, was ich tun kann, kann ich trotzdem machen. Und da oben hat es, so nach meiner Wahrnehmung, der arbeitet ganz entspannt oder relativ entspannt an dem Segel, so nach meiner, wie gesagt, Wahrnehmung. Und das war so für mich das, wo ich dachte, hey, wenn Jesus dabei ist in meinem Leben, dann ist auch okay, wenn es Stürme gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es schwere Zeiten gibt. Wenn Jesus mit dabei ist, dann ist es gut. Von daher würde ich es nochmal gerne ein bisschen umformulieren. Wo ist Jesus? Ist Jesus mit in deinem Leben? Mit in deinem, ja, bei dir, kennst du ihn? Weißt du, dass Jesus in dir ist? Und ein Stück weit ist das, heute Tauferinnerungssonntag, na, die Taufe, diese Zusage Gottes, ich bin bei dir. Ich bin immer bei dir, auch wenn du den Eindruck hast, ich schlafe. Manchmal haben wir das ja. Aber weil Jesus bei uns ist, deshalb ist es okay, wenn Herausforderungen da sind, wenn manche Krise vielleicht auch da ist. Das empfinde ich als sehr ermutigend, diese Frage, wo ist dein Glaube, wo ist Jesus? Und wenn Jesus in deinem Leben ist, dann können wir das, was wir zumindest tun können, einfach weiter tun und müssen uns nicht lähmen lassen. Und das wünsche ich euch, jedem Einzelnen oder da, wo vielleicht gerade die Situation so ist, dass du gelähmt bist und sagst, boah, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr, was soll ich denn morgens noch aufstehen? Hey, wenn Jesus bei dir ist, dann ist okay, dann kannst du das, was dran ist, was zu tun ist, was du tun kannst, tun. Mehr musst du auch nicht machen. Weil Jesus zur rechten Zeit den Sturm stillt und weil Jesus eingreift. Egal welche Herausforderungen wir haben, wo Jesus mit im Boot ist, ist es gut und wird es gut. Und wir sind da nicht alleine. Amen. Und jetzt wollen wir mit diesem Gott noch reden und beten und ich möchte bitten, dass wir dazu aufstehen. Ja, Herr Jesus, wir haben es jetzt gesungen, es ist unglaublich, wer du bist und was du getan hast. Du bist ein Gott, oder du bist Gott, der ganz klein wurde und Mensch, ein Baby wurde und ein Mensch wurde und sich in unsere Grenzen begeben hat. Du bist aber auch der Gott, der alles geschaffen hat. Und danke, dass wir dich kennen dürfen und dass du als mit uns etwas zu tun haben willst und dass dich interessiert, was unser Leben so ausmacht. Herr, danke, dass du auch uns immer wieder Fragen stellst in Predigten, in Bibellesen, auch sonst vielleicht im Alltag, weil du wissen willst, wie es uns geht und weil es gut ist, wenn wir mit dir zusammen über das eine oder andere nachdenken und reflektieren. Und ich danke dir für das, dass wir da heute nachdenken dürften und hoffentlich noch weiter darüber nachdenken, was denn ist in unserem Glauben geht, wo unser Glaube ist, wie groß, wie klein er ist, wie es ist mit unserem Vertrauen zu dir. Danke, dass wir da ganz ehrlich sein dürfen, auch vor dir und nur das uns auch weiterbringt. Jesus, ich will dich aber auch bitten für Menschen, die gerade in so einem Boot sitzen, wo es stürmt. Vielleicht den Eindruck haben, du schläfst oder dass einfach nur eine Zeit ist, dass du eingreifst und dass du den Sturm stillst. Danke, dass du damit dabei bist und ich will dich da bitten für jeden Einzelnen von uns oder die wir so kennen, mit denen wir zu tun haben, dass du einfach dich da erbarmst, gnädig bist und dass die Menschen besonders deine Nähe und Gegenwart erleben in diesen Herausforderungen. Und ich will dich auch bitten, Herr, dass das Wissen, dass du immer bei uns bist, uns Mut gibt. Im Umgang mit Menschen, dort, wo es vielleicht Aufgaben zu übernehmen gibt, dass wir mutig durchs Leben gehen und Menschen auch so begegnen können in dem Wissen, du bist bei uns. Und danke, Herr, dass du einfach gut bist und dass wir das immer wieder erleben dürfen. Und miteinander wollen wir noch beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben noch stehen und ich spreche euch gerne den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir und schenkt dir seinen Frieden. Amen.